Wie mit diesem Nichtwissen umgehen, wie damit umgehen, dass wir sozusagen was auf historischer Ebene eigentlich nicht mehr sichtbar machen können, aber trotzdem diese Leerstelle oder dieses Unbesprochene sinnlich zu machen, wahrnehmbar zu machen, in Erinnerung zu rufen. Und da ist natürlich Kunst ein Weg, Erinnerungsarbeit zu machen, die nicht über die konkrete dokumentarische historische Aufarbeitung mehr möglich ist.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge der Kantinengespräche, dem Podcast des Tiroler Landestheaters. Mein Name ist Diana Merkel, ich bin Dramaturgin hier im Haus und spreche für Sie in der heutigen Episode mit der Regisseurin Berenice Hebenstreit über das Stück Adern, das sie aktuell hier im Haus inszeniert und das am 10. Juni in den Kammerspielen Premiere feiern wird. Adern ist das Stück der jungen Tiroler Autorin Lisa Wenz, die 1995 in Schwarz geboren und aufgewachsen ist. Das Stück wurde 2021 mit dem renommierten Retzhofer Theaterpreis ausgezeichnet und die Jury würdigte die junge Tirolerin in ihrer Begründung folgendermaßen. Mit wenigen Worten entwirft die Autorin tiefgründige Figuren, deren Konflikte ohne großes Drama und oft im Ungesagten augenscheinlich werden. Sie beherrscht eine Dramaturgie der Stille, ähnlich den Dramenödien von Horvaths. Mit Adern liegt ein überaus kunstvolles Volksstück vor. Es lässt in seiner dialogischen Könnerschaft so manches Werk der Postdramatik weit hinter sich. Inszeniert wird dieses Werk hier bei uns von Berenice Hebenstreit. Die Bühne und die Kostüme macht Mira König. Berenice Hebenstreit ist freischaffende Theaterregisseurin und lebt in Wien. Sie hat in der Vergangenheit unter anderem am Volkstheater in Wien, dem Vorarlberger Landestheater, am Staatstheater Nürnberg und auch am Landestheater Linz inszeniert. 2020 hat sie mit ihrer Inszenierung von Urfaust, Faust in and Out von Johann Wolfgang von Goethe und Elfriede Jelinek den Nestroy-Preis in der Kategorie Bester Nachwuchs gewonnen. Und im Folgejahr war dann gleich der zerbrochene Krug in der Kategorie Beste Bundesländeraufführung nominiert. Neben ihrer Theaterarbeit ist sie zudem freie Autorin und Aktivistin bei ATTAC. Herzlich willkommen, Berenice.
Hallo.
Berenice, das Stück war dein Vorschlag, also du hast es hier ans Tiroler Landestheater gebracht. Kannst du einmal schildern, wie eigentlich deine erste Begegnung mit diesem Stoff war und was dich daran so begeistert hat?
Ja, gern. Ich war in Graz am DramatikerInnen-Festival, wo eben ja der Retzhofer Dramapreis vergeben wird und in diesem Jahr an Lisa Wenz vergeben wurde. Und da ein Ausschnitt des Stücks in einer szenischen Lesung präsentiert wurde, da habe ich eben einen Teil dieses Stücks gehört und es hat mich total neugierig sofort gemacht und habe dann nachgefragt und am Ende mit Lisa Wenz persönlich geschrieben und mir das Stück schicken lassen, gelesen und dann relativ schnell entschieden, es hier vorzuschlagen, weil ich mir schon gedacht habe, früher oder später wird es auf jeden Fall hier laufen und auch laufen müssen. Ich glaube, das, was mich wie viele andere am Anfang sozusagen sofort irgendwie in den Bann gezogen hat, sind die Figuren, die mit ihrem, ja, also Figuren, die so relativ kargen, präzisen Dialogen oder gar nicht immer nur karg, aber dann sehr nuanciert, Figuren, die sozusagen nicht geschwätzig sind, die einem aber total sofort plastisch sind, wenn man das Stück beginnt zu lesen und die einen interessieren, die einem aber auch nicht zu viel über sich verraten. Damit hat mich das Stück gleich eingenommen.
Alles klar. Also du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass es zwangsläufig hier eigentlich laufen muss. Und das stimmt natürlich. Also das Stück ist ein totaler Fit. Also nicht nur die biografische Nähe des Geburts- und Aufwachsortes von Lisa Wenz mit Schwarz ist so ein bindender Faktor, sondern auch der Inhalt des Stückes. Also es geht ja im Nachkriegstirol, das Stück beginnt 1953, um ja, eine Art künstlerische Erinnerungsarbeit rund um die Geschehnisse im Silberbergwerk in Schwarz, wo dann während der NS-Diktatur in den sogenannten Messerschmitthallen, auf die können wir später auch noch eingehen, Zwangsarbeit stattgefunden hat. Und in diesem Stück verwebt Lisa ja auf mehreren dramaturgischen Ebenen die nähere, die weite Vergangenheit dieser Tiroler Bergwerksstadt und eben auch ja so in autobiografischer Anlehnung entstandene Elemente der Figurenerzählung, die in diesem ja in diesem komplexen Kontext stattfindet. Könntest du noch einmal die verschiedenen Ebenen, auf denen erzählt wird, ein bisschen aufdröseln, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie dieses zwar karge und minimalistisch, aber trotzdem inhaltlich super komplexe und aufgeladene Werk eigentlich funktioniert.
Ja, klar. Also im Kern des Stücks von Lisa Wenz stehen zwei Figuren, Aloysia und Rudolf, die im Jahr 1953 in Brixleck in Tirol sich kennenlernen. Aloysia ist eine alleinerziehende Mutter, die aus St. Pölten auf eine Annonce hin von Rudolf, ein Witwer mit 5 Kindern, nach Brixleck kommt und sich dafür entscheidet, seine Frau zu werden und hier sozusagen ihr Leben neu zu beginnen. Und das Stück ist auf Figurenebene sozusagen die Geschichte der Beziehung dieser zwei Menschen, die sich eben in dem Tirol der 50er Jahre, ich würde mal sagen, mit einer guten Portion Pragmatismus für ein gemeinsames Leben entscheiden, um gemeinsam Kinder großzuziehen, erst die mitgebrachten, dann auch gemeinsame Kinder. Und dann ist es natürlich auch ein Stück Beziehungs- und Liebesgeschichte, wie diese zwei Menschen durch das gemeinsame Leben sich auch näher kommen. Jetzt hat Lisa Wenz, lässt eben das Stück in den Nachkriegsjahren spielen und thematisiert über die Biografien der Figuren auch das Schweigen oder die Unmöglichkeit des Sprechens auf persönlicher Ebene über die Geschehnisse aus dem Nationalsozialismus in Tirol. Also die Hauptfigur Rudolf hat sozusagen, also ist Bergarbeiter und hat in der Zeit der NS-Diktatur auch in den Messerschmitthallen gearbeitet, eben wo auch Zwangsarbeiter zum Einsatz kamen unter brutalsten Bedingungen. Und durchs Stück hindurch wird Rudolf auch sozusagen von Albträumen verfolgt, in denen er sich an einen dieser Zwangsarbeiter erinnert, der aber im Stück auch keinen Namen hat, also die Figur heißt nur ein Mann, dessen Namen sozusagen auch verloren ging. Und das heißt, Rudolf wird sozusagen verfolgt auch von einem Schuldgefühl, einer Verantwortlichkeit, einer Mitschuld. Wir erfahren nicht genau sozusagen, was die Erlebnisse waren von Rudolf in dieser Zeit. Es ist ihm selbst auch eigentlich nicht möglich, darüber zu sprechen, auch mit seinem sehr engen Freund, dem Danzel, also der zweite Tiroler im Stück. Und die beiden sprechen immer wieder an, was sie gemeinsam erlebt haben, aber sprechen nicht wirklich explizit darüber. Das heißt, wir haben sagen im Kern eine Beziehungsgeschichte, in der sich aber sehr viel aus der Tiroler Nachkriegszeit widerspiegelt. Man spürt so den Abgründe bzw. Verbundenheiten zwischen Figuren, die oft nicht ausgesprochen sind, aber sehr erfahrbar werden durch die in jedem Fall extremen Erfahrungen aus diesen erlebten Kriegsjahren, die eben Menschen unterschiedlich geprägt haben und natürlich auch ein Vertrauen untereinander gebrochen haben. Ich glaube, das Berührende an dem Stück ist sozusagen das Vertrauen und die Annäherung, die zwischen den zwei Hauptfiguren eben stattfindet in einer Zeit, in der sehr wenig Vertrauen ineinander da ist. Neben dieser Figurenebene gibt es in dem Stück noch zwei weitere Ebenen. Die eine Ebene ist der Berg, der auch spricht. Also es gibt einen lyrisch verfassten Text im Stück, der das Stück auch beginnt und das Stück auch beendet. Und das ist eine Stimme des Berges, die von der Tiroler Bergwerksgeschichte erzählt, vom Mittelalter bis in die Zeit des Nationalsozialismus und vielleicht sozusagen gerade darüber hinaus. In dieser Bergstimme gibt es auch noch sozusagen einen Bergarbeiterchor, also die Stimme des Menschs und seiner Geschichte, wie er sich den Berg aneignet, in den Berg eindringt, den Berg nutzbar macht, Reichtum im Berg generiert und schließlich sozusagen auch den Krieg in den Berg bringt. Das heißt sozusagen, wir haben diese eine Geschichte, die sich so in den 50er Jahren beginnt und bis in die 70er Jahre geht, eingebettet in ein großes zeithistorisches Panorama aus Sicht des Berges. Und dann gibt es noch eine Figur im Stück, das ist, würde ich sagen, die dritte Ebene, die heißt im Stück das Kind. Und dieses Kind taucht auf und erinnert sich an seine eigene Kindheit, also eine junge Erwachsene erinnert sich an ihre eigene Kindheit, wie sie mit Träumen, mit Stimmen konfrontiert war, die sie nicht einordnen konnte. So. Und es gibt dann an einer Stelle den Satz, wo sie sagt, ich habe lange nicht verstanden, dass ich meine Träume geerbt habe. Und meine Interpretation ist, dass das die Sicht oder die Erzählperspektive der Autorin selbst ist, in ihrer Kindheit, also in den 90ern und Nullerjahren, in Schwarz selbst sozusagen an diesem Berg, an dem Eibischhofen groß wurde, auch diesen Bergsturz in den 90ern erlebt hat und immer so gespürt hat, dass da was in diesem Berg ist, dass es Dinge gibt, über die bis dahin noch nicht explizit gesprochen wurde und als junge Erwachsene sozusagen erfährt von dieser ganzen Geschichte im Nationalsozialismus und dann beginnt sich damit zu befassen und sozusagen eben aktiv Erinnerungsarbeit zu machen.
Das Stück steckt ja, also wie du es jetzt gerade schon ein bisschen hast anklingen lassen, auch über die Geschichte des Bergbaus, über die Geschichte der NS-Zeit, über die Nachkriegsjahre voller Historie eigentlich, also also verblüffend viel Historie auch für so ein kleines Dorf, eben hier in den Tiroler Bergen. Kannst du beschreiben, wie dein eigener Vorbereitungsprozess war für die Inszenierung, wie im Hinblick auch auf Recherche, auf Aufarbeitung, auf Einarbeitung in diese ganzen Thematiken?
Ja, also ich habe erstmal wie immer so das Stück mehrmals gelesen und so ein bisschen begonnen zu Tiroler Nachkriegszeit recherchieren und auch zur Kriegszeit und zu Messerschmidt-Hallen. Und bin ja selbst sozusagen als Österreicherin, habe ich mich jetzt schon in verschiedenen Bundesländern auch in Bezug auf Inszenierungen irgendwie mit Kriegszeit und Nachkriegszeit beschäftigt. Es war für mich interessant, sich nochmal explizit so mit Tirol zu beschäftigen, wo es dann doch so Eigenarten und Unterschiede auch gab. Es war für mich jetzt als sozusagen Ostösterreicherin auch interessant. Dann habe ich den Historiker Horst Schreiber getroffen, weil ich viel Literatur von ihm sozusagen in den Bibliotheken gefunden habe und mir gedacht habe, mit dem könnte ich mich mal austauschen. Habe viel auch mit der Autorin selbst, also Lisa Wenz, gesprochen und ihr Fragen gestellt. Und so genau habe ich mich sozusagen selbst ein bisschen eingearbeitet und bis jetzt hin zur Probenzeit, wo wir dann auch sozusagen gemeinsam in den Silberbergwerken eine Führung gemacht haben, bei der Gedenkstätte Oradour waren und genau, also sozusagen noch viel Beiträge oder sozusagen Material gelesen haben.
Du hast jetzt ganz kurz angesprochen, dass die Situation in Tirol auch noch mal ein bisschen eine besondere ist im Vergleich zum gesamtösterreichischen Erinnern an die NS-Zeit. Kannst du da noch mal genauer darauf eingehen, was für dich da so spürbar wurde an Unterschieden und was so ein besonders erhellender Moment war, wo du sagst, ah, das überrascht dich jetzt doch auch?
Ja, gern. Also ich bin natürlich keine Historikerin, ich kann sozusagen nicht in diesen Maßstäben wirklich vergleichen und recherchiere, lass mich in meiner Recherche natürlich ein bisschen leiten von den Dingen, die mich auch inspirieren. Was für mich doch auch überraschend war, jetzt so im Unterschied eben zum Beispiel mit meiner Auseinandersetzung mit Wien der Nachkriegsjahre, was ich auch in einem Stück starkes Thema war, ist doch sozusagen die Verzögerung der bewussten und aktiven Aufarbeitung der Geschehnisse in Kriegszeit und der eigenen Mittäterschaft und Täterschaft in der NS-Diktatur, vor allem von offiziellen Stellen, von der offiziellen Politik aus so. Also wie lang das in Tirol gedauert hat, wie spät das eingesetzt hat, wo ich den Eindruck hatte, dass es sozusagen in Bezug, also im Vergleich zu anderen Bundesländern nochmal ein, zwei Jahrzehnte später. Oder dass sozusagen von offiziellen Stellen oft noch aktiv Projekte, also begründet werden, warum man bestimmte Projekte nicht finanziert oder Aufarbeitungen nicht finanziert. So, das war so mein grober Eindruck. Ich kenne natürlich auch genug Geschichten, also ich habe einmal assistiert bei dem Stück Rechnitz von Elfriede Jelinek, wo ja auch sozusagen bis heute Gräber gesucht werden und nicht gefunden werden, wo unvorstellbar ist, wie 200 Juden und Jüdinnen erschossen worden konnten und man findet diese Leichen. Also es ist ja gar nicht so, dass Tirol da jetzt alleine bleibt. Aber das hat mich dann doch sozusagen irgendwie beschäftigt und auch im Gespräch mit Horst Schreiber und vor allem hat er ein Buch rausgebracht, wo er sozusagen die Gedenklandschaft von Tirol aufarbeitet. Also was ist das offizielle Gedenken in Tirol? Welche Gedenkstätten gibt es bis hin zu auch Gräbern? Also wirklich jeder Einzelteil. Welche Gruppen sind da repräsentiert? Welche Gruppen wurden sichtbar gemacht und welche nicht? Und da auch zu sehen, dass es einfach immer noch Gruppen gibt, die kaum oder gar nicht sichtbar sind. Und dass die Gruppe der Zwangsarbeiter in Tirol während der NS-Zeit sehr unterrepräsentiert ist. Und das ist doch erstaunlich, wenn wir wissen, wie viel tausende Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in der Zeit im quasi Gau Vorarlberg Tirol zum Einsatz kamen und auch durchs Lager Reichenau, wo wir dann vielleicht auch manchmal in unserer Erinnerungskultur sozusagen vergessen, weil sozusagen wir die Bilder der Konzentrationslager vor uns haben, aber vergessen, dass natürlich der massive Einsatz von Zwangsarbeitern noch abseits der Konzentrationslager über Kriegsgefangene und eben viel aus Osteuropa, teils verschleppte, am Anfang natürlich auch noch wirklich eingekaufte Arbeiter und Arbeiterinnen stattgefunden hat, wie prekär deren Lage war. dass sie zwar Löhne bekommen, die aber viel niedriger waren. Also das war für mich auch interessant, da kannte ich mich auch nicht so aus, dass eben eigentlich ein Lohnsystem und eingetragen sozusagen waren, aber gleichzeitig die Löhne niedriger waren und sie so viel Sozialabgaben gezahlt haben, die eigentlich sozusagen die Sozialleistungen der normalen Tiroler Bevölkerung finanziert haben. Also ganz eigene sozusagen Konstrukte, die man vielleicht neben den sozusagen Bildern, die wir alle mit der NS-Zeit abgespeichert haben, vergisst oder nicht im Detail kennt.
Ja, Horst Schreiber hat da ja wirklich eigentlich über Jahrzehnte Pionierarbeit geleistet. Jetzt ist es Gott sei Dank so, nicht nur im Rahmen von unserer Inszenierung, von dem Stück, das Lisa Wenz geschrieben hat, sondern auch mit einer Ausstellung am Ferdinandeum, die jetzt im September eröffnet wird, auch mit einer großen schriftlichen Veröffentlichung dazu, wird auch in die nächste Spielzeit rein, mit Arbeiten zur Erinnerungskultur, wie das Café Schindler hier im Tiroler Landestheater, dass das so ein bisschen Momentum bekommt, dass man da in der Lückenhaftigkeit, die jetzt einfach über das Zurückliegen entstanden ist, dann doch nochmal versucht, gerade auch auf künstlerischer Ebene, doch nochmal ja, Dinge sichtbar zu machen.
Ja, das ist eh toll, weil was auch interessant ist, Lisa Wenz hat mal gemeint, sie hat mal die Frage bekommen, oder ich glaube, bei einer Lesung hat man jemand gefragt, was beschäftigt ihr Jungen euch immer noch damit? Und das, glaube ich, war auch was mich an dem Stück sozusagen gefesselt oder persönlich berührt hat, dass da eine junge Autorin sozusagen aus der Perspektive des Urenkels zurückschauend das Gefühl oder die Überzeugung hat, sich mit dieser Zeit noch beschäftigen zu müssen, aber gleichzeitig in der Situation ist, dass es eigentlich nichts mehr gibt, worüber sie sprechen kann, im Sinne von die Daten und Fakten, die uns bis jetzt fehlen, die sind sozusagen nicht mehr auffindbar. Also im Fall der Messerschmitt zum Beispiel gibt es keine Namen über wer da, welche Menschen da als Zwangsarbeiter im Einsatz waren. Es gibt keine Informationen über wie viele Tote es in, also zu wie vielen Unglücken oder auch Todesfällen oder Schießungen oder was auch immer, sozusagen wissen wir eben alles nicht, in diesen Messerschmitt-Hallen kam. Wie mit diesem nicht Wissen umgehen, wie damit umgehen, dass wir sozusagen was auf historischer Ebene eigentlich nicht mehr sichtbar machen können, aber trotzdem diese Leerstelle oder dieses Unbesprochene sinnlich zu machen, wahrnehmbar zu machen, in Erinnerung zu rufen. Und da ist natürlich Kunst ein Weg, Erinnerungsarbeit zu machen, die nicht über die konkrete dokumentarische historische Aufarbeitung mehr möglich ist.
Ja, jetzt ist schon einige Male der Begriff Messerschmitt-Halle auch gefallen. Das ist für uns ja ein ganz zentraler Ort in der Vorbereitungsarbeit, in der Probenarbeit jetzt auch. Zum Hintergrund lässt sich dazu sagen, für die, die vielleicht nicht vertraut sind mit der Messerschmitt-Halle, das ist ein riesiger Raum, der in den Eibischrufen im Falkensteiner Revier in Schwarz eben in den Berg ja reingesprengt wurde. Der ist ungefähr so groß wie der Stephansdom. Der wurde nach Kriegsende von den französischen Truppen sofort gesprengt, weil dort eben Flugzeugteile produziert worden sind, die in der späten Kriegsphase so als letztes Ass im Ärmel von Hitlers Armee ja nochmal gebaut werden sollten, um den Krieg doch noch zu wenden, als eigentlich schon absehbar war, dass die Nazis besiegt werden. Und das war eng verbunden mit den Messerschmitt-Werken auch in Kematen. Und die Messerschmitt ist eben dieser Flugzeugtyp, dieser Düsenjäger, der dann einfach höher und schneller fliegen konnte als alle damals existierenden Flugzeuge. Und der wurde dort eben gebaut. Teile von dem, was noch in den Messerschmitt-Hallen zu sehen ist, wird es auch bei uns im Bühnenbild in der nachgebauten Version zu sehen geben. Die Messerschmitt-Hallen sind heute durch die Sprengung einsturzgefährdet. Die wurden auch nie wieder als Erinnerungsstätte beispielsweise zugänglich gemacht, obwohl es da Beschreibungen gab. Die sind aber nicht geglückt und es existieren jetzt heute eigentlich nur noch wenige Aufnahmen aus Fernsehreportagen, wo man einen Eindruck bekommt von dem Zustand in diesen Hallen, obwohl die eben so nah, du hast es vorhin schon erzählt, an diesem Silberbergwerk auch liegen, das wir ja besichtigen konnten. Das ist einfach ein Eingang weiter und dann würde man dort reinkommen. Und die sind aber heutzutage verschlossen. Wir versuchen sie im Bühnenbild aber ein bisschen auch fragmentarisch und atmosphärisch erfahrbar machen. Möchtest du dazu noch ein bisschen erzählen, was da mit Mira König zusammen dein Zugang war?
Gern. Also Mira König, meine Bühnen- und Kostümbildnerin und ich haben uns irgendwie natürlich eben viel mit der Geschichte beschäftigt und mit dem Berg. Und es war uns irgendwie klar, dass der Berg ein Teil oder ein Rahmen sozusagen des Raums werden muss. Und wir sind dann sozusagen vom Äußeren des Bergs in unserem Konzeptionsprozess, so in der Recherche oder in den Fantasien, die wir hatten, immer weiter ins Innere des Bergs gegangen Und irgendwann ist für uns der Innenraum des Spielorts von Aloysia und Rudolf, also die Wohnung, in denen die beiden leben, verschmolzen mit dem Innenraum des Berges, nämlich mit den Messerschmetthallen, also mit diesem unsichtbaren Innenraum, mit diesem riesigen Innenraum in diesem Berg, der verschlossen ist und in den auch sozusagen all diese Erinnerungen und Geschichten, die damals passiert sind und Gräueltaten, auch eingeschlossen sind. Und so kam es dann dazu, dass auf der Bühne sozusagen in leicht abstrahierter und verwandelter Form zwei Flugzeugteile liegen, in Referenz eben an diese Messerschmetthallen, wo bis heute, also wie man in Fernsehaufnahmen sieht, eben noch so Flugzeugteile verschütt gegangen sind und dort nach den Sprengungen auch noch bis heute rumliegen. Und unser Eindruck war eben auch immer, dass die Figur des Kindes in ihrer Kindheit im Rumspazieren, ohne es zu wissen, sozusagen in ihrer Fantasie immer in diesem Berg herumgewandert ist und sozusagen auch Dinge gespürt oder erlebt oder gesehen hat, die es zwar nicht verstanden hat, aber sozusagen irgendwie wahrgenommen hat und versucht hat, damit umzugehen. So sind bei uns sozusagen diese Innenräume zu einem großen Innenraum geworden und dieser Messerschmitt eigentlich auch natürlich auch emotional oder symbolisch für die Figuren eigentlich immer im Rücken liegen als sozusagen Vergangenheit, die natürlich auch erdrückend ist.
Also wir bewegen uns da in total faszinierenden geschichtlichen Zusammenhängen, wo man auch ja einfach ewig drüber sprechen könnte, weil ja so viele Details, so viele Bilder, so viele Atmosphären da wachgerufen werden, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ich will jetzt einmal noch den Schwenk machen zu unserer konkreten Probenarbeit. Wir sind ja jetzt schon ja ganz gut über die Hälfte des Prozesses auf dem Weg zur Premiere hin. Wie hast du hier die Arbeit mit dem Ensemble auch an diesem Stoff erlebt? Es sind ja doch auch einige Ensemblemitglieder selbst gebürtig hier aus Tirol, haben auch in gewisser Weise Bezüge zu einigen Thematiken, die da angesprochen werden.
Ich fand es erstmal total schön und beeindruckend, wie viel eigentlich sozusagen Geschichten, Wissen oder eben persönliche Bezüge über auch Familiengeschichten schon da sind. Also ich hatte auch manches vermutet, aber gleichzeitig war ich dann doch überrascht und erfreut, sozusagen, wie viel Wissen eigentlich in so einer Gruppe liegt, die teilweise von hier ist, teilweise nicht. Das heißt, wir haben uns da auch viel ausgetauscht und viel geredet und natürlich auch viel uns nochmal angeeignet, was man selbst auch nicht immer so aktiv tut. Die Probenarbeit sonst sozusagen ist sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass allen das Stück auch ein Anliegen ist oder wir spüren, dass dieses Stück auch hierher gehört und es gut ist, es hier aufzuführen. Und es ist natürlich auch ein spielerisch dankbares Stück im Sinne von, dass es ganz tolle Figuren und tolle Dialoge sind zu spielen. Und gleichzeitig hat es eben immer diese zweite Ebene durch den Berg und durch das Kind, die das Ganze konzeptuell auch rahmen und sozusagen aus dem, wie du vorher auch vorgelesen hast, oft bezeichneten Volksstück auch sozusagen ein bisschen herausholen oder zumindest es nicht nur bei dem Volksstück ähnlichen Dialogstück bleibt, sondern sozusagen auch auf textlicher Ebene einen konzeptuellen historischen Rahmen setzt, der größer ist als die Figuren.
Und es gibt dann noch einen weiteren Akteur in der Gesamtheit der Inszenierung, das ist die Musik, die ja doch auch irgendwie an den Berg geknüpft ist, an das Thema Vergessen, Lücken auch. Wie bist du da mit Gammon, mit dem Musiker, mit dem du zusammenarbeitest,
angegangen? Genau, also das Sounddesign bzw. die Musik wird Gammon machen, der mit elektronischer Musik arbeitet, aber sozusagen sehr viel noch manuell elektronische Musik produziert. Und wir uns auch im Akustischen natürlich rund um den Berg und in den Berg hineinbegeben haben. Das ist jetzt für mich sozusagen schwer zu beschreiben, wie sich das anhören wird, aber es hat uns sozusagen natürlich auch fasziniert, wie wir uns vorstellen, wie so ein Berg klingt. Und ich würde sagen, der Berg ist auch das Motiv, das am präsentesten sein wird auf der Soundebene, also sowohl von dem Gefühl der Ewigkeit, dieser Überdimensionalität, dieser Zeitlosigkeit, bis hin aber auch zu dieser Macht und Kraft und Gewalt und Lautstärke auch, also diese Kulisse auch in der Geschichte der Bergarbeiter, der Sprengungen und der Gewalt, die da in dem Berg stattfindet und natürlich auch der Macht, die der Berg auch hat, sozusagen sind ja wahnsinnig viele Menschen in der Geschichte der Bergarbeit auch in dem Berg umgekommen. Um das bewegen wir uns. Und dann ist ins Stück eingeschrieben, auch was sozusagen in dem Sinn auch ein Teil der Musik wird, nämlich dass dann circa zur Mitte des Stücks ein Radio in die Wohnung von Aloysia und Rudolf kommt und natürlich über dieses Radio plötzlich auch die Musik der Zeit damals, die Musik, die eben lief, also unterschiedlichstes, aber auch eben Nachrichten und so weiter, also die ganze Außenwelt in dieses Brixleck auch einbricht oder in diese Wohnung von Aloysia und Rudolf. Und es gibt eine schöne Stelle im Stück, wo Aloysia dann das Radio abdreht und dann auch sagt, sie kann das Gedüdel nicht mehr hören. Und als Rudolf fragt, ob sie Angst hat, dass sie was verpasst, sagt sie, na, im Gegenteil, sie findet es schon ganz gut, dass man hier so vergessen wird. Und das finde ich eine schöne Stelle im Stück, wo man auch so das Verhältnis der einzelnen Figuren innerhalb dieser Zeit im Stück zu sozusagen der oft als zu groß oder sozusagen zu massiv einprasselnden Außenwelt in all ihren politischen Konflikten und gleichzeitig wahnsinnigen Wirtschaftswachstumstrubel auch aussperren wollen.
Ja, liebe Berenice, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du uns in deine Vorbereitung, in die Arbeit jetzt gerade, in die inhaltlichen Zusammenhänge, auch in die Atmosphäre von diesem Stück, das ja von sich aus schon toll ist, aber glaube ich hier irgendwie auf der Bühne dann zum Leben erweckt, irgendwie nochmal mehr das spürbar machen wird, was auch sein Anliegen ist, so reingeholt hast. Die Premiere ist, wie gesagt, am 10. Juni. Die Vorstellungen reichen dann noch bis zum Spielzeitende Mitte Juli hinein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und damit verabschiede ich mich jetzt von dir, Berenice, und von Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.